Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute heißt unser Thema Brustkrebs. Was kommt nach der Operation? Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Etwa eine von 8 Frauen erhält in ihrem Leben diese Diagnose. In der Regel wird der Tumor per Operation entfernt. Wann immer möglich, geschieht dies heutzutage brusterhaltend. Aber was bedeutet das eigentlich und welche Verfahren gibt es, um die Brust wieder aufzubauen? Außerdem sind manchmal auch nach der Operation noch verschiedene Behandlungen notwendig, zum Beispiel eine Hormontherapie. Zu den Nachsorgeangeboten gehören auch Physiotherapie, psychoonkologische Unterstützung, oft im Rahmen einer umfassenden Reha. Und wie sieht es mit den Kontrolluntersuchungen aus, der Nachsorge? Was kommt da auf eine Brustkrebspatientin zu? Über diese und andere Aspekte möchten wir heute in der Sprechstunde sprechen. Brustkrebs, was kommt nach der Operation? Das ist heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen, sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin über ein Problem, das viele ältere Menschen betrifft: Polypharmazie, gefährliche Wechselwirkungen von Medikamenten. Und über eine besondere Behandlung von Long-Covid, die Blutwäsche. Was weiß man bisher über dieses Verfahren? Soweit die Übersicht und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal. 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Dann schreiben Sie bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zu Gast in der Sendung ist heute Professor Wolfgang Janni. Er ist Direktor der Frauenklinik an der Uniklinik Ulm. Professor Janni ist Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie und er ist Sprecher der Organkommission Mama. Guten Tag, Herr Professor Janni. Herzlich willkommen in unserer Sprechstunde.
Schönen guten Morgen, Frau Satori.
Guten Morgen. Professor Janni, in der Regel muss bei Brustkrebs ja operiert werden. Wie groß ist die Chance heutzutage, dass nicht die ganze Brust komplett entfernt werden muss, sondern dass brusterhaltend operiert werden kann?
Ja, die Chance für eine brusterhaltende Operation, Frau Satori, ist gut. 2/3 bis 3/4 aller Patientinnen können wir brusterhaltend operieren. Das heißt, es muss nicht die ganze Brust, sondern ein so kleiner Teil der Brust entfernt werden, dass dann nach der Operation auch eine ästhetisch anspruchsvolle Brust zurückbleibt und man letztendlich nur geringe Spuren dieser Brustkrebsoperation sehen kann. Also mindestens etwa 2/3 bis 3/4 der Patientinnen können mit einer brusterhaltenden Operation rechnen.
Das ist ja doch ein Fortschritt, ich denke mal, gegenüber der Behandlung vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. Was hat sich denn da verbessert? Also ist das Risiko denn jetzt dadurch nicht erhöht, wenn jetzt brusterhaltend operiert wird? Kann man das heutzutage besser einschätzen?
Das Risiko, wenn wir eine brusterhaltende Operation anstreben, ist nicht erhöht. Es haben sich im Wesentlichen 3 Dinge geändert. Zum einen eine bessere Früherkennung, Stichwort Mammographie-Screening, aber auch mehr Bewusstsein bei Patientinnen, bei Frauen, letztendlich auch durch Sendungen wie diese, die Veränderungen an der Brust frühzeitig bemerken, sodass das klassische Mammakarzinom heutzutage in einem frühen Stadium diagnostiziert wird. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung für ein brusterhaltendes Vorgehen. Zweitens, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die uns über die Jahre immer mehr versichern, dass eine brusterhaltende Operation eben nicht mit einem höheren Risiko einhergeht. Gerade jüngere Patientinnen haben häufig den Reflex, dass sie sagen, ich will die Brust entfernt haben aus Sorge, die Erkrankung kommt wieder. Diese Sorge ist natürlich nachvollziehbar, aber mehr Chirurgie kann in der Regel nicht mehr Sicherheit generieren, wenn wir in der Lage sind, durch eine brusterhaltende Operation den Tumor im Gesunden zu entfernen. Und was sich drittens noch geändert hat, ist die sogenannte neoadjuvante Therapie, was auf Deutsch heißt, dass wir gar nicht als ersten Schritt den Tumor entfernen, sondern als ersten Schritt eine medikamentöse Therapie geben, die dann auch zu einer Verkleinerung des Tumors in der Regel führt. Ein Ansprechen des Tumors führt dazu, dass das, was wir dann auch operieren müssen, das wir entfernen müssen, weniger wird, ein geringeres Resektionsvolumen, wie wir sagen. Und auch dadurch können wir mehr Patientinnen eine brusterhaltende Operation anbieten.
Das heißt, da spielt dann, also die medikamentöse Therapie, das wäre dann eine Art von Chemotherapie, denke ich mal. Das ist ja so der umgangssprachliche Begriff.
Meist, aber nicht immer.
Ach so. Jedenfalls kann man in manchen Fällen eben vorher schon dafür sorgen, dass der Tumor kleiner wird, damit dann weniger operiert werden muss, weniger entfernt werden muss. Habe ich das richtig verstanden?
Korrekt, ganz genau. Mhm. Diese neoadjuvante Therapie ist eine medikamentöse Therapie, die nicht selten, wie Sie schon haben anklingen lassen, aus einem aus einer Chemotherapie oder einem Chemotherapieanteil besteht, aber zum Beispiel auch bestimmten Tumoren eine Immuntherapie umfasst, die ein Viertel bis ein halbes Jahr in der Regel dauert und die bei den allermeisten Frauen zu einer Verkleinerung des Tumors führt, eben mit dem Vorteil, dass wir häufiger brusterhaltend operieren können und mit dem zweiten Vorteil, der für uns zunehmend wichtiger wird, dass wir dann nach der Operation eine Individualisierung der Therapie vornehmen können. Ein klassisches Beispiel für personalisierte Medizin, wo wir anhand des Ansprechens des Tumors auf die vorhergehende Therapie dann die Therapie nach der Operation für die individuelle Patientin bestmöglich maßschneidern können.
Das hört sich so an, als wenn doch mit den Jahren über die Jahrzehnte hinweg die Brustkrebsbehandlung sehr viel genauer geworden ist, und zwar genauer zugeschnitten auf die Patientin, dass verschiedene Verfahren zusammen oder auch nur teilweise genutzt werden, um eben genau die richtige Behandlung für die Patientin zu finden. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Absolut, absolut. Das würde ich sowohl bezüglich des Verständnisses von Brustkrebs so bestätigen. Wir haben nicht den Brustkrebs, sondern viele Unterarten von Brustkrebs und viele ganz verschiedene Möglichkeiten, Brustkrebs zu therapieren, sodass wir individuell im besten Sinne einer personalisierten Medizin der Patientin eben das für sie beste Verfahren anbieten können. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sich die Patientin in ein zertifiziertes Brustzentrum begibt, wo auch alle Therapiemöglichkeiten, die auch in der modernen wissenschaftlichen Evidenz dann als wirksam bestätigt werden, verfügbar ist. Und zum anderen können wir der Patientin eben genau so viel Therapie empfehlen und anbieten wie nötig, weder zu viel noch zu wenig. Früher waren wir zum Beispiel viel großzügiger mit einer Chemotherapie. Mhm. Heute können wir viel mehr Patientinnen eine Chemotherapie ersparen.
Mhm. Brustkrebs, was kommt nach der Operation? Das ist heute unser Thema und Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unseren Experten, Professor Wolfgang Janni, Direktor der Frauenklinik an der Uniklinik Ulm. Dazu rufen Sie einfach die Nummer vom Hörertelefon des Deutschlandfunks an. Das ist die 00800-4464-4464. Ich sag's nochmal, 00800-4464-4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, dann schreiben Sie bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Meine Kollegin Eva-Maria Wüst sprach mit Frau Lembeck, einer Brustkrebspatientin, die alles erfahren hat. Operation, Chemotherapie und Bestrahlung. Hören wir doch mal rein, wie es ihr ergangen ist, was ihr geholfen hat, die Diagnose Krebs zu überstehen.
Es wurde während der Operation festgestellt, dass es einen zweiten Tumor gab, der lag unter dem ersten. Und obwohl er ziemlich groß war, also der erste ja 3,9 Zentimeter, konnte das dabei bleiben, dass ich brusterhaltend operiert wurde. Und also meine Brust ist jetzt kleiner, würde ich sagen, um 30% kleiner als vorher. Ich trage jetzt eine Epithese, das heißt, ich lege mir eine Ausgleichsschale in den BH. Damit bin ich am Anfang nicht so gut klargekommen, das fühlte sich nicht so gut an, aber ich habe mich dann kurzzeitig mal entschlossen, das wegzulassen. Dann habe ich aber gemerkt, dass das meine Haltung negativ beeinflusst, weil die andere Brust ja noch größer ist als die andere und die Epithese hilft einfach, aufrechter und ausgeglichener zu gehen, eine bessere Haltung einzunehmen und man gewöhnt sich daran. Also am Anfang, wo ich operiert wurde und der Arzt sich sehr gut um mich gekümmert hat, da war ich eigentlich noch gut drauf und habe gedacht, das machst du jetzt schnell und dann geht dein Leben so weiter wie vorher. Und als ich dann im Krankenhaus die erste Chemo bekam, war ich schon ziemlich down. Also ich war dann schon traurig auch, dass mich das erwischt hat, weil meine Mutter ist auch an Brustkrebs verstorben. Und ja, und im Krankenhaus kam dann eine Psychoonkologin zu mir. Und die hat mit mir gesprochen, ein sehr gutes Gespräch. Und mit der hatte ich dann auch noch, glaube ich, 1,5 Jahre Kontakt. Ja, man ist zwischendurch auch verzweifelt, wenn man dann zu den Nachuntersuchungen muss, wo man dann immer Angst hat, dass etwas wiedergekommen ist. Und dann habe ich sie kontaktiert und sie hat mich immer sehr gut unterstützt dabei. Dann habe ich also im Januar damals 2020 mit den Chemos angefangen und im Anschluss daran sofort die Bestrahlung. Die Chemo und die Bestrahlung, die haben mich schon sehr belastet auch. Also das war schon eine Zeit, wo es mir richtig schlecht ging. wo ich dann auch gemerkt habe, jetzt wirst du erstmal länger doch ausfallen, so schnell kann man sowas nicht mal eben erledigen. Dann bin ich nach dem Ende der Bestrahlung sofort zur Anschlussheilbehandlung gegangen. Und das hat mir wieder sehr geholfen. Da war ich 4 Wochen und die Physiotherapie und auch die Gruppentherapie oder die Einzeltherapiegespräche mit den Ärzten und der viele Aufenthalt in der frischen Luft, das hat mir wieder sehr geholfen. Und danach hatte ich halt auch noch die Möglichkeit, in eine Naturheilkundeklinik zu gehen. Und das finde ich sehr schön und auch sehr empfehlenswert, weil man, nachdem man dieses alles hinter sich hat, man funktioniert ja nur in der ganzen Zeit. Und dann ist man in der Naturheilkundeklinik und dann den ganzen Tag kümmert sich jemand um den Körper. Und dann kriegt man auch wieder eine bessere Beziehung zu dem eigenen Körper, ein besseres Körpergefühl. Was ich auch noch wichtig finde, weil ich finde, so eine seelische und psychische Auseinandersetzung mit dem Thema ist auch wichtig. Ich bin dann auch in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Also weil man halt auch so dachte, ich bin die Einzige, die das hat. Ja, und dann waren da Frauen, die das Gleiche erlebt hatten wie ich. Und das hat mir sehr geholfen.
Das war Frau Lembeck, die von ihren Erfahrungen gesprochen hat und die Operation, Chemotherapie und Bestrahlung durchgemacht hat, aber den Krebs dann auch besiegt hat. Herr Professor Janni, es gibt noch eine Therapie, die sich für manche Frauen an die Operation anschließt. Das ist die Hormontherapie. Wie funktioniert die und für welche Frauen kommt die in Frage?
Er ist ein ganz wichtiger Baustein unserer Therapie, in der Regel Adjuvantentherapie, also nach der Operation, wie Sie schon richtig sagen, oder gegebenenfalls nach der Chemotherapie, die für 2/3 unserer Patientinnen sich sehr gut eignet, denn bei etwa 2/3 unserer Patientinnen liegt ein sogenanntes Hormonrezeptor-positives Mammakarzinom vor, was nicht zwingend heißt, dass es durch Hormone entstanden ist. Das ist eine Sorge, die viele Patientinnen begleitet, dass sie vielleicht selber schuld sind an dem Mammakarzinom, dadurch, dass sie mal die Antibabypille genommen haben oder eine Hormontherapie im Wechsel. Das ist nicht der Zusammenhang, sondern der Zusammenhang ist, dass die Rezeptoren an der Oberfläche von Tumorzellen uns die Möglichkeit geben, durch eine antihormonelle Therapie die Tumorzellen quasi auszutrocknen. Das ist in der Regel eine Tablettenkur. Man nimmt in der Regel eine Tablette am Tag über einige Jahre. Und diese Therapie führt recht nebenwirkungsarm dazu, dass eben die Tumorzellen dauerhaft ausgetrocknet werden und später nicht wieder wachsen können, also keine Wiederkehr der Erkrankung, kein Rezidiv entsteht.
Das heißt, es senkt das Risiko, dass der Krebs wieder auftaucht. Wir
sehr
haben
deutlich,
schon
ja.
Vor der Sendung eine Mail erhalten, weil es wird ja auf die Sendung immer vorher schon hingewiesen. Und da haben wir vorher schon eine Mail erhalten von einer Hörerin, die hat geschrieben, dass sie unter der Hormontherapie sehr gelitten hat, dass ihr das doch sehr zugesetzt hat. Das hört sich ja jetzt immer eigentlich viel harmloser, viel sanfter an, Hormontherapie, als zum Beispiel Chemotherapie. Da haben alle Angst vor. Aber was sind die Nebenwirkungen einer Hormontherapie? Auf was muss Frau sich da einstellen?
Es hängt von der Hormontherapie ab. Der Vielfalt oder entsprechend der Vielfalt der Therapiemöglichkeiten haben wir auch verschiedene Möglichkeiten der antihormonellen Therapie. Und diese unterschiedlichen Möglichkeiten der antihormonellen Therapie ziehen natürlich unterschiedliche Nebenwirkungen nach sich. Jetzt hat die Hörerin leider nicht geschrieben, welche antihormonelle Therapie sie bekommt. Mhm. Da gibt es zum Beispiel ein sehr häufiges Medikament, das heißt Tamoxifen. Das hat sehr wenig Nebenwirkungen. Für gewöhnlich vielleicht ein bisschen klimakterische Beschwerden, ein bisschen Hitzeballungen, aber insgesamt ein hervorragend verträgliches Medikament. Eine Substanzgruppe, die aus mehreren verschiedenen Medikamenten besteht, sind die sogenannten Aromatase-Inhibitoren. Und das sind Medikamente, die etwas häufiger zu Nebenwirkungen führen, vor allem im Sinne von Gelenkbeschwerden, Muskelbeschwerden, Knochenschmerzen. Mhm. Und diese Nebenwirkungen, die sind in der Tat häufiger, lassen sich behandeln, aber lassen sich möglicherweise auch durch einen Wechsel zwischen verschiedenen Präparaten besser in den Griff bekommen. Wir sagen immer, jede endokrine Therapie ist besser wie keine, weil sie eben vor einer Wiederkehr der Erkrankung schützt. Und wir können in der Regel die Nebenwirkungen in den Griff bekommen. Da muss man manchmal ein bisschen Geduld haben. Aber das ist auch eine klassische Aufgabe der Nachsorge, über die wir später auch noch sprechen werden. Eben sprechende Medizin, dass man miteinander redet. Die Patientin natürlich fragt, wie vertragen Sie es? Was haben Sie für Probleme? Was bemerken Sie? Und wenn die Patientin sagt, ja, ich komme in der Früh ganz schlecht aus dem Bett und habe viele Gelenken, Knochenschmerzen, mit ihr zusammen nach Wegen suchen, wie die Lebensqualität auch wieder besser wird.
Sie sagten jetzt eben schon Nachsorge. Wie ist das denn wenn man dann alles hinter sich hat und irgendwann kann man dann irgendwann sagen, jetzt bin ich geheilt und dann ist alles vorbei? Oder muss man die ganze Zeit immer im Hinterkopf haben, ich muss häufiger zu einem Arzt oder zur Ärztin gehen, um zu kontrollieren? Wie läuft das ab?
Ja, Sie ahnen meine Antwort vermutlich schon. In der Medizin gibt es ja leider selten eine Garantie. Es ist so, dass die Zeit für einen spielt. Je länger die Behandlung, die Erstdiagnose zurückliegt, desto niedriger wird die Chance, dass die Erkrankung wiederkommt. Aber gerade bei Brustkrebs ist es so, dass bei manchen Brustkrebsarten eine Wiederkehr der Erkrankung auch sehr spät auftreten kann, oft noch viele Jahre nach der Primärerkrankung. Bei bestimmten Arten von Brustkrebs. Deswegen empfehlen wir schon, dass die Patientin dauerhaft in eine onkologische Nachsorge geht, am Anfang häufiger, alle 3 Monate, für die ersten 3 Jahre und dann für die folgenden Jahre halbjährlich bis zum Ablauf von 6 Jahren und dann jährlich zur Nachsorge geht. In diesen Nachsorgeintervallen werden Dinge adressiert wie Nebenwirkungen unter einer laufenden Therapie, aber eben auch notwendige Untersuchungen veranlasst.
Und was sind das für Untersuchungen? Wird da immer wieder zum Beispiel ein Röntgenbild von der Brust gemacht, eine Mammographie, um zu gucken, ob was Neues aufgetaucht ist, oder wie sieht das aus?
Das vermuten Sie ganz richtig. Wir führen im Regelfall eine jährliche Mammographie und Mammasonographie, also ein Brustultraschall und eine Mammographie durch. Das ist aber auch in der Regel die einzige regelmäßige bildgebende Untersuchung, wie wir sagen. Wir sind seit vielen Jahren davon weggekommen, regelmäßige Röntgenuntersuchungen zu machen, Ultraschalluntersuchungen der Leber oder auch Tumormarker zu bestimmen. Und da haben vergangene Studien gezeigt, dass das keine zusätzliche Sicherheit für die Patienten generiert, auch wenn wir uns auf die Suche machen nach neuen Möglichkeiten, möglicherweise doch eine Wiederkehr der Erkrankung früher zu erkennen.
Wichtig ist aber, dass Frau dann regelmäßig hingeht zu den Terminen, um eben alle 3 oder alle 6 Monate die Untersuchungen, die gemacht werden, dann auch machen zu lassen.
Absolut, sehe ich ganz genauso. Und diese regelmäßigen Intervalle schaffen, denke ich, auch eine gute Basis zwischen der Ärztin und dem Arzt und der Patientin, der Betroffenen, regelmäßig über Probleme zu sprechen. Da sind sicher auch die psychoonkologischen Aspekte mit dabei, die Nebenwirkungen mit dabei, was die Patientin an ihren Lebensstilfaktoren möglicherweise verbessern kann, Stichwort körperliche Aktivität und Normalisierung des Körpergewichts. Das sind viele Aspekte der entsprechenden Medizin und das funktioniert immer am besten, wenn man regelmäßig miteinander spricht, wie im richtigen Leben.
Wo Sie es gerade erwähnen, gerade die Ernährung spielt ja bei ganz vielen Krankheiten eine Rolle. Gibt es etwas, was man einer Brustkrebspatientin ans Herz legt, dass man sagt, bitte die Ernährung so und so umstellen oder essen Sie dies oder essen Sie das? Es geht ja in manchen einschlägigen Medien wird ja immer wieder dazu geraten, was weiß ich nicht, Brokkoli oder Tomate oder irgendwas zu essen, weil da irgendwie ein bestimmter Faktor drin sind. Was halten Sie von solchen Empfehlungen?
Wenig bis gar nichts. Ich glaube, das Wichtigste, was man der Patientin mit auf den Weg geben kann, ist, dass es keine Krebs- und keine Antikrebs-Diät gibt. Das ist inzwischen wirklich wissenschaftlich sehr oft untersucht worden. All die Ansätze, die sagen, keinen Zucker, kein rohes Fleisch, kein rotes Fleisch, kein Brokkoli, Tomaten oder was auch immer, hat sich wissenschaftlich überhaupt nicht bestätigt. Es ist so, dass Lebensstilfaktoren tatsächlich Einfluss haben auf die Entstehung von Brustkrebs und auch auf das Risiko für eine Wiederkehr. Aber es wäre zu einfach gedacht, wenn man sagt, okay, jetzt lasse ich den Zucker weg, den Rohrzucker, und dann kommt die Erkrankung nicht wieder. Wir wissen, dass auch Patienten, die extrem gesund leben, Brustkrebs bekommen können. So einfach ist es eben nicht. Und man kasteit sich unnötig, wenn Mann, Frau eben auf Dinge verzichtet, die lebensqualitätsfördernd sind und die einfach Spaß machen oder gut schmecken. Das ist unnötig und mitunter auch schädlich. Man sollte natürlich eine gesunde Ernährung im Sinne einer vollwertigen Ernährung gemäß den Vorgaben der Gesellschaft für Ernährungsmedizin befolgen, natürlich viel vollwertige Kost, möglichst viel Gemüse und Früchte, Obst. Das ist etwas, was für uns alle gilt, jetzt unabhängig von Brustkrebs natürlich. Und darüber hinaus sollte man sehen, dass das Körpergewicht in einem normalen Korridor ist, der sogenannte Body-Mass-Index, nicht die Grenzen überschreitet, die für uns alle dann eben die Grenzen des Gesundseins überschreiten, also ein normales Körpergewicht und vor allem viel körperliche Aktivität. Und das ist viel besser, wissenschaftlich nachgewiesen, als man denkt. Patientinnen, die regelmäßig sich bewegen, wir sagen 3 bis 5 Stunden pro Woche körperliche Aktivität, das muss nicht unbedingt klassischer Sport sein, das darf alles sein, was einen gut in Bewegung bringt, spazieren gehen, walken, schwimmen, was einem immer Freude macht. Diese Patienten können sich wissenschaftlich nachgewiesen ganz relevant vor einer Wiederkehr der Krebserkrankung schützen.
Es ist wirklich erstaunlich, wie oft Bewegung eine positive Rolle spielt in Sachen Gesundheit. Das ist kaum eine Krankheit, wo nicht gesagt wird, dass Bewegung das Risiko verringern kann oder das Wohlbefinden verbessern kann.
Absolut.
Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Brustkrebs. Was kommt nach der Operation? Und jetzt wird Professor Janni aus Ulm Ihre Fragen beantworten. Und wir haben eine Hörerin in der Leitung. Hallo, guten Tag.
Hallo, bin ich das?
Ja, Sie sind das, genau. Schönen guten Tag, schön, dass Sie angerufen haben.
Ja, ich bin Brustkrebspatientin. Also 2016 hatte ich 2 Tumore in der linken Brust. Ich musste, also die musste ab, leider war zu spät. Also ich habe dann so eine hautsparende Mastektomie gemacht. Mit einem Sofortimplantat. Ich habe dann die Chemo gemacht, die Bestrahlung gemacht. Dann musste das Implantat gewechselt werden. Und ich habe letztendlich, weil auch das zweite Implantat nicht gut war, jetzt vor kurzem einen Aufbau gemacht mit Bauchfett. So. Und ich muss sagen, wirklich, über allem, ich bin völlig begeistert, erstens von der Gesundheitsversorgung hier in Deutschland. Ich bin wirklich begeistert und ich muss wirklich sagen, wenn man sich einen Krebs aussucht, dann Brustkrebs. Ich habe das Ganze als sehr positiv empfunden, alles. Ich muss wirklich sagen.
Obwohl Sie ja doch einiges erlebt haben, wenn ich es jetzt mal so formuliere.
Ja, aber wissen Sie, bei der Chemo zum Beispiel, da gibt es eine Methode, dass man fastet. Also Fasten bei Chemo, das Immanuel Krankenhaus hier in Berlin bietet das an oder begleitet einen da. Und das hat mir zum einen sehr geholfen. Also das, ich habe die ganze Chemo als eine positive Zeit empfunden. Es hört sich blöd an. Also ich hatte erst diese 3 Wochen Chemo. Ich weiß nicht, die Frauen, die das immer haben, die wissen das, dieses EC. Und dann hatte ich 3 Monate lang die wöchentliche Chemo. Und das war für mich immer der Chemotag. Ich habe den immer als meinen freien Tag dann genommen. Ich habe dann auch gesagt, heute wird nicht gekocht, heute habe ich Chemo. Und es ging mir gar nicht so schlecht. Ich denke auch, es gibt sehr viele neue Medikamente, die man zusätzlich geben. Zum Beispiel Cortison oder was. Also man muss nicht diese Angst haben. Wissen Sie, ich höre manchmal Frauen, die wollen die Chemo nicht machen, weil sie Angst haben, weil sie die ausgefallenen Haare und so. Naja gut, aber es gibt doch schöne Perücken. Ja. Also das ist alles gar nicht so schlimm. Ich finde, man kann es wirklich positiv sehen, weil wir sehr, sehr gut versorgt sind und weil man sehr viel Unterstützung bekommt.
Das ist ja toll, dass Sie das so sagen. Also schön, dass Sie das auch so letztendlich dann überstanden haben. Herr Professor Janni, ich empfinde das ja auch so, wenn man sich unterhält, dass Chemotherapie ist so das absolute Grauen. Und ich denke doch, da hat sich viel getan, dass das einem viel, also so sanfter gemacht werden kann, wenn es möglich ist, als früher zum Beispiel. Wie sieht das aus?
Absolut. Ich finde, das hat die Hörerin wunderschön zusammengefasst. Ja, Chemotherapie hatten natürlich Nebenwirkungen. Aber zum einen müssen wir die Chemotherapie per se seltener einsetzen wie früher, wie wir vorhin schon diskutiert haben. Aber vor allem, wenn es eine Chemotherapie sein muss, dann können wir dafür sorgen, dass sie heute viel verträglicher wird, dass die Nebenwirkungen viel geringer sind als früher. Das Bild, dass viele Patienten im Kopf haben, dass man den ganzen Tag spucken muss und dass einem übel ist und man nichts mehr essen kann und so, das ist heute nicht mehr die Realität. Wir gaukeln den Patienten nicht vor, dass die Chemotherapie was Schönes ist. Ich finde es super toll, dass die Hörerin so viel Positives in dieser Zeit aus dieser Zeit mitnehmen konnte und finde das uneingeschränkt gut und wichtig, diese positive Sichtweise. Aber natürlich geht eine Chemotherapie schon auch mit Belastungen einher, die wir aber eben minimieren können durch eine ganze Reihe von Medikamenten und Möglichkeiten, dass das Fasten das eine, dass möglicherweise bestimmte Kühlungen von Händen und Füßen das andere und viele andere Ernährungsberatungen, körperliche Aktivität, möglicherweise Yoga, Akupunktur. Es gibt unzählige Möglichkeiten, neben den klassischen Medikamenten aus der Supportivmedizin die Chemotherapie besser verträglich zu machen. Auch da ist es wichtig, an ein zertifiziertes Brustzentrum zu geraten, denn die Infusion einer Chemotherapie zu geben, das ist nicht die Kunst. Da braucht man nur im Buch kurz nachlesen. Die Kunst ist eben, die Nebenwirkungen und das gesamte Management zu überblicken. Und das können zertifizierte Brustzentren am besten. Manche Patienten denken, na, wenn ich in ein kleines Brustzentrum gehe, da ist es vielleicht persönlicher, kuscheliger. Ja, es mag vielleicht hier und da etwas persönlicher sein, aber ich bin zutiefst überzeugt, dass in großen zertifizierten Brustzentren eben die Therapiemöglichkeiten wesentlich breiter sind, mit dem Ziel der besseren Heilung, aber eben vor allem auch einer besseren Verträglichkeit der Medikamente, die wir zur Verfügung haben.
Ja, vielen Dank nochmal, dass Sie mit uns das geteilt haben. Das ist motivierend und ich hoffe, das hat ganz vielen Frauen irgendwie Hoffnung gegeben. Und wie schön, dass Sie da so gut durchgekommen sind. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Vielen Dank nochmal für Ihren Anruf.
Ich darf den Tipp geben,
ja, gerne.
Die Reha zu anfragen, weil auch das finde ich wirklich wie ein Geschenk, dass man eine Reha bekommt. Man bekommt auch zwei und zur Not auch dreimal eine Reha. Und das kann man alles positiv nutzen. Die meisten Frauen kriegen ja den Brustkrebs so um die 50 rum. Und ich finde das eine tolle Gelegenheit, ein Jahr quasi eine Auszeit auf Rezept und einfach nochmal überlegen, will ich eigentlich so weitermachen? Will ich neue? Ja, es gibt so viel Positives an dem Krebs. Also das will ich einfach nur mal sagen. Also ich finde, das kann man wirklich auch annehmen und begrüßen und dann da durchgehen und danach, wie Phönix aus der Asche, einfach ein anderes, bewussteres Leben zu leben. Das ist eine Gelegenheit.
Ja, toll, ja. Vielen Dank für all die Energie, die Sie darüber schicken. Vielen Dank.
Tschüss. Also ich finde das wirklich bewundernswert, wie die Hörerin dass diese ganzen positiven Aspekte sehen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle vielleicht für unser eigenes Leben mitnehmen können. Die Dinge, die wir ja als Schicksal erfahren, dann davon auch die positiven Dinge abzuleiten. Und das deckt sich auch uneingeschränkt mit meiner eigenen Erfahrung mit meinen Brustkrebspatientinnen. Die positive eine Patientin an die Erkrankung und vor allem auch an die Therapie herangeht, desto besser wird sie es überstehen. Ich glaube, da war die Hörerin wirklich ein hervorragendes, ein ermutigendes Beispiel, wie man eben auch die positiven Aspekte sehen kann.
Nur noch mal kurz möchte ich auch den Punkt aufgreifen, dass sie das Gesundheitssystem gelobt hat, weil ich finde, das wird ja auch so selten gemacht. Und ich glaube, dass gerade im Bereich Brustkrebs sich auch sehr viel getan hat und dass da auch die verschiedenen Komponenten gut ineinander greifen. Also sowas wie zum Beispiel die akute Behandlung, aber auch die Reha, dass das quasi immer dazugehört. Das ist schon ganz gut organisiert im Bereich Brustkrebs, oder?
Ja, absolut. Da ist natürlich aufgrund der Häufigkeit von Brustkrebs das Interesse groß, das bestmöglich zu organisieren. Auch das ist eine Leistung von zertifizierten Brustzentren, dass sie eben das alles koordinieren. Es gibt ja ganz viele verschiedene Komponenten, die ineinander greifen müssen. Die hohe Kunst der Brustkrebstherapie liegt eben in dem gesamten ganzheitlichen Therapiekonzept, wo die Strahlentherapie, die Operation, die Chemotherapie, die Antikörpertherapie, die Immuntherapie, die ganze Supertieftherapie und diese Liste ließe sich unendlich fortsetzen, ineinander greifen müssen. Und das ist sicher sehr, sehr schön, dass wir in Deutschland all diese Möglichkeiten zur Verfügung haben. Das ist selbst in westlichen Ländern nicht immer so selbstverständlich. Selbst in Ländern wie United Kingdom, England stehen bestimmte Möglichkeiten, die wir hier in Deutschland auf Rezept, wie die Hörerin sagte, zur Verfügung haben, so nicht zur Verfügung. Gerade bei älteren Patientinnen, da haben wir in Deutschland sicher eine sehr gute Versorgungslage, aber eben auch die Koordination dieser verschiedenen Möglichkeiten, was manchmal eine Herausforderung ist und was zertifizierte Brustzentren gut leisten können, was unsere eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist, dass eben das alles so ineinander greift und die Patientin im besten Fall dann eben zum einen geheilt ist von ihrem Brustkrebs und zum anderen aber die Behandlung als zumindest möglichst wenig belastend im besten Falle sogar so positiv sehen kann wie die Hörerin gerade eben.
Die Diagnose Brustkrebs ist in der Regel ein Schock. Sie zieht einem den Boden unter den Füßen weg, hört man immer wieder, und bringt das ganze Leben durcheinander. Bei der Behandlung geht es einmal darum, den Krebs zu bekämpfen, aber auch darum, die Patientin psychisch zu unterstützen. Dr. Till Bugay ist Arzt. Er hat die oberärztliche Leitung der Psychoonkologie an der Uniklinik Heidelberg inne. Und ich möchte mit ihm jetzt über die psychologische Unterstützung der Patienten sprechen. Dr. Bugay, guten Tag.
Hallo, Frau Sartori.
Könnten Sie noch mal einmal kurz umreißen, was genau man unter dem Begriff Psychoonkologie versteht? Ist ja ein langes Wort.
Ja, ein langes Wort. Ist tatsächlich auch schwieriger geworden. Ich glaube, die psychoonkologische Arbeit ist heute inhaltlich so breit aufgestellt und vielfältig wie die Geschichten und Lebensentwürfe unserer Patientinnen und Patienten. Es ist psychosoziale Onkologie, steckt in dem Wort Psychoonkologie. Und es ist ein interdisziplinäres Arbeitsgebiet. Sie haben jetzt gesagt, dass ich Arzt bin am Uniklinikum, aber wir haben auch viele Psychologen oder Sozialarbeiter, die sich als Psychoonkologen aus- und weiterbilden lassen. Also interdisziplinäres Arbeitsfeld im onkologischen Kontext, wo wir uns mit allen psychosozialen Belastungen, mit dem Erleben und dem Verhalten unserer Patienten letztlich auch den sozialen Ressourcen unserer Krebspatienten befassen.
Was sind denn so typische Probleme, Belastungen, mit denen Krebspatienten und Patientinnen sich an einen Psychoonkologen wenden?
Ja, sehr vielfältig. Also es gibt Stressoren in allen Bereichen. Eigentlich, Sie haben diesen klassischen Diagnoseschock ja schon angesprochen. Das wurde mal sehr eingänglich in den 80er Jahren in einem schönen Aufsatz als Sturz aus der Wirklichkeit bezeichnet. Also gleich zu Beginn dieses, ja, dass einem der Boden unter den Füßen gezogen wird. Aber es gibt ganz, ganz viele weitere Stressoren. Es gibt die offensichtlichen krebsbedingten Stressoren, die medizinischen Stressoren. Also Nebenwirkungen meiner Therapie, Ängste vor Nebenwirkungen, Schmerzen, Übelkeit, Schlafstörungen, also klassische medizinische Themen. Es gibt aber natürlich auch soziale Stressoren. Wie wirkt sich die Krankheit auf meine Beziehungsgestaltung auf, auf meine Freundschaften, meine Stellung innerhalb der Familie könnte sich ändern. Also soziale Stressoren sehr, sehr häufig tatsächlich bei Krebspatienten. Emotionale Stressoren, vielleicht habe ich schon vorher unter einer Angststörung gelitten, unter einer Depression oder ähnlichem und jetzt kommt dann auch noch diese Krebserkrankung dazu und letztlich auch immer wieder existenzielle Stressoren, also eine Frage nach dem Sinn des Lebens, warum trifft mich diese Erkrankung, auch solche Themen beschäftigen unsere Patienten sehr, sehr häufig.
Wie schwierig ist es denn für Krebspatienten und Patientinnen nach der Behandlung, wenn das eigentlich abgeschlossen ist, wieder ins soziale Leben zurückzufinden? Also was sind da so Stolpersteine?
Auch da unterscheiden sich die Verläufe ganz erheblich, aber es ist einfach, glaube ich, wichtig zu wissen und einmal zu markieren, dass nach der Therapie ein Schritt in den neuen Alltag erfolgt. Es ist keineswegs so, dass dann alles gut und vergessen ist. So ist das zumindest bei den wenigsten Patienten. Einige leiden noch unter anhaltenden Therapiefolgen, unter Polyneuropathien, also Nervenschmerzen oder unter einer Fatigue, einer Müdigkeit. Das sind Therapiefolgen, die Patienten teilweise noch lange begleiten. Dann ist es so, dass der Wiedereinstieg in den Beruf für manche ansteht. Wie kommuniziert man seinen Kollegen, wo man die letzten Monate war? Mit wem möchte man drüber sprechen? Mit wem spricht man besser nicht drüber? Und dann geht es auch darum, sich selbst neu zu finden. Die Patientenrolle, die man so viele Monate innehatte, abzustreifen und sich wieder neu zu erfinden, letztlich eine neue Identität auch wieder zu gewinnen. Und ich glaube, das ist ein schwieriges eine schwierige Phase innerhalb der Krebserkrankung auch, weil das Umfeld teilweise sagt, jetzt ist doch alles gut, zum Glück, jetzt nach vorne schauen, du siehst prima aus, du hast es geschafft. Und man selbst denkt vielleicht, ja, aber ich habe viel weniger Energie als früher oder ich habe da wirklich was Traumatisches erfahren auch in den letzten Monaten.
Ja, oder man Spuren hinterlassen. Oder hat weiterhin Angst, dass der Krebs zurückkommt. Das ist sicherlich auch nicht einfach.
Ja, Progredienzangst sprechen Sie da an, genau, ganz, ganz häufig. Also die Sorge vor dem Rezidiv. Ja. Gerade bei jungen Patienten, heute ging es um Brustkrebs, häufig junge Patientinnen. Das heißt, da stehen dann noch sehr, sehr, sehr viele Jahre an, wo man auch Sorge haben kann, dass dieser Tumor irgendwann zurückkommt. Ja.
Ich habe schon mehrfach von Krebspatientinnen gehört, die gesagt haben, Psycho-Onkologie, das ist nichts für mich. Ich brauche keine psychologische Unterstützung. Ich habe einen Tumor, ich habe einen Krebs, ja, aber ich bin nicht psychisch krank. Was sagen Sie dazu? Was raten Sie Krebspatienten und Patientinnen?
Also erstmal würde ich das unterschreiben, dass ganz viele Patienten nicht bei uns sind, weil sie psychisch krank sind. Natürlich gibt es auch Patienten, die vorher schon eine psychische Störung wirklich diagnostiziert hatten und dann auch noch Krebs bekommen oder die eine psychische Störung unter der Krebsbehandlung entwickeln. Auch das gibt es, also Angststörungen oder Depressionen. Das ist aber gar nicht ein so riesengroßer Teil. Man spricht ungefähr von einem Drittel der Patienten. Bei ganz vielen anderen Patienten ist es erstmal eine normale Reaktion auf ganz und gar unnormale Zustände. Also es ist wirklich einfach, ja, der Krebs ist jetzt da und wie gehe ich damit um? Und das braucht man gar nicht jetzt psychopathologisieren, das ist keine psychische Störung, sondern das sind erstmal ganz reale Anpassungsschwierigkeiten an diese neue Wirklichkeit. Und da ist mein Versuch, das immer sehr niederschwellig zu kommunizieren, den Patienten zu sagen, dass es auch um Themen wie Information erstmal gehen kann, emotionalen Beistand. Also es muss ja gar nicht so hochgehängt sein, dass wir Psychotherapie mit unseren Patienten machen. Das ist bei den allerwenigsten der Fall. Erstmal wirklich eine Begleitung, dass die Themen, die man vielleicht auch in der eigenen Partnerschaft nicht besprechen möchte oder mit der Familie nicht besprechen kann, dass die irgendwo einen Platz haben. Und psychotherapeutische Interventionen brauchen wirklich nicht alle Patienten. Das ist so, ja.
Die Diagnose Krebs krempelt oft das Leben um, ändert den Blick auf das eigene Leben und macht die Patientin zur Patientin. Das ist nicht einfach und kann während und auch nach der Behandlung belastend sein. Das und wie die Psychoonkologie dabei helfen kann, diese Belastung zu verarbeiten, darüber sprach ich mit Dr. Till Bugay, Psychoonkologe am Uniklinikum Heidelberg. Vielen Dank.
Gerne, Dankeschön.
Die Sprechstunde im Netz. Auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde. Auch als Podcast. Jetzt abonnieren.
Und jetzt können Sie Ihre Fragen stellen. Und das hat getan zum Beispiel Frau Karnert. Die hat uns angerufen aus Duisburg. Hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich bin ein bisschen aufgeregt und habe jetzt so viele Stichworte aufgeschrieben.
Oh ja, also machen Sie. Ich bin auch immer aufgeregt. Eins ja. Nach dem anderen. Fangen Sie mal mit einem an.
Ja, also zuerst möchte ich mal das DKFZ, diese Informationsstelle in Heidelberg, sehr loben.
Ah, ja.
Ich lebe alleine, bin 76 und ich hatte im vorigen Jahr im Januar Brustkrebs festgestellt, harte Stelle. Sofort hat meine Gynäkologin alles eingeleitet und ich brauchte keine Chemo, sondern ich habe Bestrahlung. Also das war in dieser Zeit war das überhaupt nicht toll, weil alle mit Corona und mit Impfen beschäftigt waren.
Ja,
Man hatte mir nicht mal gesagt, dass ich zur Bestrahlung, die im gleichen Haus ist, eine Überweisung brauche. Also das ist schon mal ganz furchtbar gewesen. Ne? Aber ich habe gute Freundinnen und ich bin auch geistig, sag ich mal, so fit. Ich habe immer DKFZ angerufen.
Ja.
Und die rufen sogar zurück und die haben sich dann immer meinen Fragen gestellt. Ich habe, weil man keine Schmerzen hat vor der Bestrahlung, habe ich angerufen, ja, muss das denn sein? Ne? Und jetzt habe ich nochmal angerufen, ja, muss ich unbedingt diese Tamoxifen nehmen, wegen den Nebenwirkungen. Und deswegen habe ich ja jetzt auch reagiert. Und ich mache also vorm Frühstück schon sportliche Übungen, weil also mein Rücken braucht das auch. Ich habe Treppen im Haus, die muss ich unbedingt schaffen, weil ich ja alleine lebe. Und aber diese Tamoxifen, wenn man das liest, also was ich auch habe, ist das Jucken in der Scheide, diese Nebenwirkungen, ne? Da habe ich 4 oder 5. Und sagen wir mal, bei diesen Hitzewellen, da frage ich mich, wie ist das nicht richtig erforscht. Also in der Reha sagt man, Salbei-Tee trinken.
Ja, das mal gleich weitergeben an den Experten. Es ist so, dass Herr Professor Janni natürlich keine Diagnose auf dem Sender stellen kann. Er kann jetzt nicht spezifisch zu Ihnen sagen, weil dazu hat er zu wenig Daten über Sie. Ne? Dazu müsste er Sie körperlich untersuchen.
Ja,
aber ich denke mal, er kann generell zu den Nebenwirkungen von Tamoxifen noch was sagen. Ich möchte nur einmal erwähnen, toll, dass Sie das Deutsche Krebsforschungszentrum erwähnt haben. Das ist ein super Dienst. Den erreicht man auch online unter krebsinformationsdienst.de und man bekommt da ganz viele Antworten auf alle Fragen, die man zum Thema Krebs hat, seriös, unabhängig und für umsonst. Schön, dass Sie es erwähnt haben und jetzt geben wir mal an Professor Janni zum Thema Tamox. Vielleicht machen wir erstmal die eine Frage, sonst wird es zu viel auf einmal.
Ich kann Ihnen sagen, was ich mir ausgedacht habe. Also ich habe hier ein feuchtes Handtuch hängen, wenn ich Hitzewellen kriege, dann hänge ich mir das um den Hals. Also so, oder auch am Bett habe ich auch einen feuchten Lappen, wenn das nachts kommt. Und dann nehme ich diesen feuchten Lappen und irgendwie beruhigt sich das dann so ein bisschen.
Alter Trick aus den Wechseljahren, ne? Genau. Geben wir mal weiter an Professor Janni.
Ja, Frau Kanada, also ich glaube, Sie haben ganz viel schon richtig gemacht. Zum einen haben Sie sich eine gute Informationsquelle gesucht. Der Krebsinformationsdienst haben Sie sehr treffsicher gefunden. Es ist ein hervorragender Informationsdienst, wie Frau Sotore auch betonte. Das ist viel, viel besser, als den Dr. Google zu konsultieren, der ganz oft einfach nicht recht hat, wo man auch ganz viel Quatsch finden kann. Das haben Sie schon sehr gut gemacht, dass Sie die antihormonelle Therapie mit Tamoxifen weiternehmen, finde ich auch ganz, ganz toll, weil das Tamoxifen Sie eben vor einer Rückkehr der Erkrankung schützen kann. Und was ich auch gut finde, ist, dass Sie die Nebenwirkungen so ansprechen. Ja, jedes Medikament hat natürlich Nebenwirkungen. Das Jucken in der Scheide, das Sie beschreiben, die Hitzewallung, das sind tatsächlich zwei klassische Nebenwirkungen der Tamoxifen, die wir nicht immer ganz vermeiden können, aber die wir eben adressieren können und zumindest minimieren können. Und das wiederum ist eine klassische Funktion der Nachsorge. Und da wäre jetzt mal ein Tipp, dass Sie zu Ihrer Gynäkologin auch weiterhin regelmäßig gehen, die, so wie Sie das beschreiben, hervorragend reagiert hat bei der Erstdiagnose von Brustkrebs und Ihnen aber eben auch weiterhin alle 3 Monate zur Verfügung steht. Und eben gerade auch, wenn ich jetzt beim Thema Hitzewallung bleiben kann, einen ganzen Topf von Möglichkeiten hat, diese Hitzewallungen zumindest zu lindern. Auf eines sind Sie selber schon gekommen, das alte Hausmittel von feuchten Handtüchern, finde ich ganz klasse, kann man natürlich nichts falsch machen, aber es gibt darüber hinaus noch eine Reihe von pflanzlichen Möglichkeiten und auch anderen Tipps, die man, wo es das zu weit führen würde, aber wo Ihre Gynäkologin, davon gehe ich aus, sich sicher auskennt, denn Gynäkologen sind darauf geschult, Patientinnen mit klimakterischen Beschwerden, und da gehören eben die Hitzewallungen dazu, zu begleiten, da sind Sie bei gut aufgehoben. Und das ist ein wichtiger Aspekt der Nachsorge.
Also ruhig nochmal nachfragen und die Beschwerden nennen. Vielleicht kann doch noch an einem Rädchen gedreht werden. Vielen Dank für Ihre Mitteilung, für Ihre Fragen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und dass Sie damit gut und vielleicht sogar besser in Zukunft zurande kommen. Jetzt haben wir Frau Rahe in der Leitung aus Münster. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Hallo.
Ja.
Ihre Frage.
Meine Frage, wie lange man Arimidex einnehmen muss. Früher hieß es 5 Jahre und mein Gynäkologe sagt lebenslang.
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Rahe, und schöne Grüße nach Münster. Es ist wahrscheinlich die Wahrheit so ein bisschen zwischendrin. Der behandelnde Kollege hat schon richtig erkannt, dass eine verlängerte Behandlung mit diesem Aromatase-Inhibitor, zum Beispiel Arimidex Anastrozol, möglicherweise auch die Sicherheit erhöhen kann. Dazu müsste ich jetzt genauere Daten zu Ihrer Erkrankung wissen, um das für Sie persönlich genau oder besser einschätzen zu können. Grundsätzlich gilt, je höher das Risiko für eine Wiederkehr der Erkrankung, desto eher macht es Sinn, die Therapie fortzusetzen über die 5 Jahre hinaus, über 7 Jahre, manchmal 10 Jahre, über 10 Jahre hinaus gibt es wenig Daten. Nach 10 Jahren ist in der Regel das Optimum an Sicherheitsgewinn erreicht. Ich sage mal ganz grob zwischen 5 und 10 Jahren, und wo da für Sie die beste Therapiedauer ist, das hängt nun von vielen Charakteristika Ihrer individuellen Erkrankung ab. Aber auch das ist jetzt ein klassisches Thema der Nachsorge, wenn Sie angebunden sind an Ihre Gynäkologen und auch Onkologen, der diese 3-monatliche Nachsorge durchführt, gehört das zu den klassischen Fragen. Wir arbeiten gerade derzeit an einer Studie, die wird Survive-Studie heißen, die wird ab Anfang des Jahres bundesweit, also auch in Münster, laufen, wo wir Patientin in der Nachsorge regelmäßig, wo wir Blut abnehmen werden und dieses Blut nach möglicherweise kleinen Krebspartikeln untersuchen werden, ctDNA, zirkulierende Tumor-DNA. Und das Ziel, das wir haben, ist zweierlei. Zum einen eine Wiederkehr der Erkrankung frühzeitig zu erkennen, aber die andere Frage ist genau das, was Sie jetzt stellen. Wie lange muss denn eine Patientin eine Therapie überhaupt nehmen? Ist es nicht schon irgendwann gut? Kann man das am Blut ablesen? Das wird Gegenstand dieser Survive-Studie sein. Die wird dann etwa 100 Zentren in Deutschland laufen, vom Bundesforschungsministerium gefördert. Survive, wie das englische Wort überleben. Vielleicht können Sie auch in dieser Studie dann teilnehmen.
Ja, ich nehme es jetzt seit 12 Jahren und ich hatte damals also keine Bestrahlung, keine Chemo, weil das alles raus war dann, das gute Stück. Und ich habe, früher war ich Ärztin und da habe ich eben welche gesehen, die nach 15 Jahren oder noch länger Rezidive hatten.
Da haben Sie schon recht, diese Fälle gibt es leider, das hatten wir vorhin ja auch erwähnt, dass bei Brustkrebs, bestimmt vor allem hormonrezeptor-positiven Brustkrebs, die Erkrankung relativ spät wiederkommen kann. Aber ich glaube, mit 12 Jahren sind Sie gut dabei. Also eine Evidenz, wie wir sagen, einen wissenschaftlichen Nachweis, dass eine Therapie über 10 Jahre hinaus mit einem Aromatase-Inhibitor wie dem Arimidex zusätzlich noch hilft, gibt es nicht. Man muss dann so ein bisschen auch auf die Knochen Gesundheit achten, die Knochendichte, die leidet nämlich mitunter auch unter dem Aromatase-Inhibitor.
Ja,
nach 10 Jahren sagen wir
Knochen.
Die meisten Na, das ist natürlich auf jeden
Knochen.
Fall gut und vorteilig. Ich denke, Sie sollten es mit dem betreuenden Kollegen oder der Kollegin nochmal diskutieren. Aber nach 10 Jahren ist meistens gut.
Das hört sich doch gut an. Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute für Sie. Jetzt haben wir einen Anruf aus Berlin. Frau Bauermeister?
Ja, guten Tag.
Guten Tag, schön, dass Sie angerufen haben.
Ja, ich hatte mein Problem schon in meiner Mail geschildert. Ich habe von der Nachsorge nur negative Erfahrungen. Hm. Ich musste mich um alles selber kümmern. Ich habe keinerlei Unterstützung gehabt. Ich habe von meinem Onkologen ein Medikament, was schon mal genannt wurde, Tamoxifen, bekommen nach der Bestrahlung. Also ich bin 76 Jahre alt, habe mit 73 den Brustkrebs bekommen, habe den selber festgestellt, weil man geht ja mit 73 nicht mehr zur Mammographie regelmäßig. Und der Tumor war sehr klein, aber sehr aggressiv, wurde entfernt. Und der Onkologe, der mich operiert hat, hat mich dann auch nachher betreut und hat mir dann Tamoxifen verschrieben. Das Tamoxifen hatte bei mir verheerende Wirkungen. Die Schwitzerei ließ nicht nach, auch mit Versuchen aller Art wurde das immer schlimmer. Dann bekam ich eine schwere Thrombose in dem Bein, in dem ich auch eine Endoprothese bereits seit 6 Jahren habe. Dann habe ich das Tamoxifen abgesetzt, dann bekam ich Letrozol und dann konnte ich nach 2 Jahren Letrozol kaum noch laufen, weil meine Arthrose sich so verschlimmert hatte.
Jetzt wieder nochmal der Hinweis, es kann natürlich hier auf dem Sender keine konkrete Diagnose gestellt werden. Ich wollte nur warnen davor.
Ja, klar. Meine Anmerkung ist nur, die Patientinnen, die jetzt so positiv darüber berichtet haben, haben alle meiner Meinung nach großes Glück gehabt, dass sie in die Hände von Gynäkologen, Brustzentren, Onkologen geraten sind, die sie nach vollen Kräften unterstützt haben. Ich habe alles selber machen müssen. Ich habe null Unterstützung. Auch heute ist mein Onkologe nicht dabei, mich in irgendeiner Weise zu unterstützen. Ich gehe hin zur Untersuchung, bekomme meinen nächsten Termin und bin wieder draußen.
Herr Professor Jani hatte ja schon öfters darauf...
Die Unterschiede, glaube ich, in Deutschland von der Behandlung, die sind sehr groß. Und ich sage jetzt mal, wenn man Glück hat, ist es positiv. Und wenn man Pech hat, wie bei mir, dann sieht es sehr negativ aus.
Herr Professor Jani, Sie hatten ja schon ein, zwei Mal einfließen lassen, besser zu einem Brustzentrum zu gehen. Wo finde ich die? Woran erkenne ich das? Was bedeutet das?
Ja, Frau Sartori, also was die Behandlung betrifft, ist ein zertifiziertes Brustzentrum wichtig. Da können Sie zum Beispiel die Deutsche Krebshilfe oder die Deutsche Krebsgesellschaft nach einem zertifizierten Brustzentrum ganz in Ihrer Nähe suchen. Allerdings die Nachsorge, die ist zu Recht bei uns in Deutschland so strukturiert, dass sie überwiegend in den Händen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, in der Regel Gynäkologen und Gynäkologen, manchmal auch Onkologen liegt und dort auch gut aufgehoben ist, weil das gut in den ambulanten Sektor passt und die regelmäßige kontinuierliche Betreuung, denn die Stärke dieser Versorgungsstruktur ist, also dass jemand eben hat, der, dass die Patienten jemand hat, der sie über Jahre begleitet. Und da tut es mir ganz arg leid, Frau Baumeister, dass Sie da leider offensichtlich viel Pech hatten. Und vielleicht wollen Sie auch mal drüber nachdenken, die Kolleginnen und Kollegen zu wechseln. Denn genau so sollte es nicht sein. Wir können natürlich nicht immer die Nebenwirkungen von Medikamenten komplett verhindern, wie die Hitzewallungen, die Sie geschildert haben, und auch die Thrombose, muss man schon ehrlich sagen, das ist eine mögliche Komplikation von Tamoxifen. Aber was wir natürlich leisten müssen, das ist ganz ohne Frage, Sie da bestmöglich zu begleiten, Ihnen zur Verfügung zu stehen mit Gesprächen, aber eben auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Hitzewallung, hatten wir vorhin ja auch schon diskutiert, möglichst gut zu reduzieren. Und da gibt es wirklich inzwischen ein ganzes Arsenal von Möglichkeiten, Hitzewallungen zumindest deutlich zu verbessern oder auch die von Ihnen geschilderten Gelenkprobleme unter dem Letrozol, unter dem Aromatase-Inhibitor. Das sind wirklich wichtige Aspekte der Nachsorge, wo wir in der Verantwortung stehen, Sie da möglichst gut zu begleiten. Und da tut es mir ganz arg leid, dass Sie da offensichtlich ein bisschen Pech hatten, da keinen richtigen Ansprechpartner gefunden haben. Da wünsche ich Ihnen einfach, dass Sie, gerade in Berlin gibt es ja viele Kolleginnen und Kollegen, vielleicht da ein bisschen besser fündig werden.
Das ist ja wichtig. Sie machen ja was Hartes durch. Es ist gut, dass Sie das nochmal angesprochen haben, weil das darf man ja nicht aus den Augen vergessen, auch trotz der positiven Berichte. Es ist eine erschreckende Krankheit. Die Behandlung ist nicht einfach und da ist es wichtig, wenn man so viel Unterstützung bekommt wie nur möglich. Und einiges ist da möglich. Also ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie da vielleicht eine bessere Betreuung finden. Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute für Sie. Wir haben viele Mails bekommen. Ich kann leider nicht alle vortragen. Wir haben mehrere bekommen von Hörern, die darauf hingewiesen haben, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal hier unterstreichen, dass Brustkrebs vor allen Dingen zwar Frauen trifft, aber Brustkrebs können auch Männer bekommen. Ist das richtig, Herr Professor Janni?
Das ist völlig richtig. Ein ganz wichtiger Hinweis. Bin ich froh, dass Sie den jetzt gemacht haben. Hätte ich ansonsten sicher auch noch gemacht. Ja, Brustkrebs trifft überwiegend Frauen, aber eben auch Männer. Das ist eine deutliche Minderheit, weil wir Männer eben eine kleinere Brustdrüse und deswegen auch ein kleineres Risiko offensichtlich haben, an Brustkrebs zu erkranken. Aber Brustkrebs bei Männern ist etwas, worüber zu wenig gesprochen wird, was in unserem Bewusstsein da sein soll, weil wir leider bei Männern zu häufig auch schon fortgeschrittene Stadien sehen, weil sich manche Männer eben sagen, ich als Mann oder Junge kann keinen Brustkrebs bekommen. Das ist nicht richtig, und der Hinweis ist sicher ganz, ganz wertvoll, dass auch Männer Brustkrebs bekommen können, wenn auch seltener, aber da sollte man sicher wachsam sein.
Zum Abschluss würde ich gerne noch einen kurzen Blick auf die Reha werfen, weil das ist jetzt ein paar Mal aufgetaucht, dass die Patientinnen auch angeboten wird. Was würden Sie sagen, von Ihrer Erfahrung her mit Ihren Patienten, wie wichtig ist die? Würden Sie das einer Patientin jederzeit empfehlen oder denken Sie, es kommt nur für manche in Frage? Was würden Sie sagen?
Na, ich würde es jeder Patientin anbieten, das ist ganz ohne Frage. Für viele Patientinnen ist es ein ganz wichtiges Bindeglied, wie auch von der Patientin vorhin beschrieben, zurück in das normale Leben, normal in Anführungszeichen, das immer ein bisschen anders sein wird wie vor der Erkrankung, aber eben wieder in ein gutes Leben zurückzufinden. Da kann die AHB ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied sein. Es ist nichts für alle Patientinnen. Manche Patientinnen sagen, ich will gar nicht mich von zu viel anderen betroffenen Frauen und Männern umgeben. Aber ich denke, für die Mehrzahl der Patienten kann es eine ganz wichtige Funktion zurück in das Leben übernehmen. Und deswegen bieten wir es allen Patienten an. Patienten haben auch Anrecht darauf. Das ist sicher ein etwas Wertvolles, was wir in Deutschland hier anbieten können. Und dann soll die Patientin einfach für sich entscheiden, ob es etwas für sie ist. Mhm. Es gibt in den zertifizierten Zentren da einen sogenannten Sozialdienst, der berät die Patientin, wo kann es überhaupt hingehen, weit weg oder mehr in der Nähe. Bei uns jetzt hier im Allgäu gibt es gute Möglichkeiten, oder wenn wir eher an die Nordsee. All diese Aspekte werden dann besprochen, der Patientin angeboten, und dann kann die Patientin am Schluss entscheiden.
Dankeschön. Brustkrebs, was kommt nach der Operation? Das war unser Thema heute. Vielen Dank an Sie, Professor Wolfgang Janni von der Uniklinik Ulm. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen und Anregungen.